Hallo und herzlich willkommen beim Frei- und Selbstbestimmt-Leben-Kongress. Ich spreche heute mit Ilka Plassmeier. Ilka ist Allrounder im Seelenbereich. Liebe Ilka, ich freue mich wirklich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst und auf unser Gespräch herzlich willkommen.
Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf und ich hoffe, wir haben eine schöne Zeit miteinander.
Magst du dich noch ein bisschen näher vorstellen? Allrounder im Seelenbereich, da kann man sich jetzt alles Mögliche drunter vorstellen. Was machst du denn genau?
Also ich bin im seelischen Bereich, im Coaching-Bereich jetzt seit über 20 Jahren aktiv. Vor über 20 Jahren gab es ein einschneidendes Erlebnis in meinem eigenen Leben, was mich so ein bisschen auf den spirituellen Weg gebracht hat, wie das immer so ist, die Jungfrau zum Kinde. Und ich habe also am eigenen Leib erlebt, was es bedeutet, seelische Blockaden zu lösen und wie wichtig das ist, dass man sich Hilfe in manchen Lebenssituationen sucht und annimmt. Und was sich dann alles bewegen kann. Mhm. Und meine Reise begann mit Aufstellungsarbeit. Ich habe also verschiedene Arten von Aufstellungsarbeit erlebt für mein eigenes Thema und bin dann irgendwann bei einer Aufstellungsarbeit von Seelenanteilen gelandet und bin astrologische Symbolaufstellerin. Und dann kam im Lauf der Zeit immer noch mehr dazu. Ich bin Reinkarnationstherapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, biete Coachings an, arbeite mit dem morphischen Feld, bin in der Quantenheilung auch aktiv. Also ja, was so in den Jahrzehnten halt passiert.
Aber dein Schwerpunkt sind ja schon die astrologischen Symbolaufstellungen. Kannst du das vielleicht ein bisschen erklären, wie genau das abläuft, was genau ist das und vielleicht auch, was ist der Unterschied zu anderen Aufstellungsarten?
Ja, also viele Menschen, die sich mit Aufstellungsarbeit beschäftigen, werden die klassische Aufstellungsarbeit nach Hellinger kennen oder die systemische Aufstellungsarbeit, wo es in erster Linie um das Familiensystem geht. Und das ist nicht meins. Ich gehe ein Schrittchen weiter. Wenn man zu mir kommt, hat man meistens schon eine Familienaufstellung gemacht. Das heißt, man hat schon Ordnung in sein System hineingebracht. Man weiß schon, okay, meine Familienverstrickungen sind aus diesen Gründen so, meine Eltern haben so reagiert, meine Geschwister können nicht anders sein. Wir haben im Vorgespräch gesagt, es geht bis 7 Generationen zurück. Ja, all diese Dinge werden auf uns vererbt, beziehungsweise wir erben diese Dinge auch ein Stück weit mit. So, und bei meiner Aufstellungsarbeit geht es um die eigene Seele und vor allen Dingen um Eigenverantwortung, und zwar radikale Eigenverantwortung. Das ist nie so ganz nett, wenn man sich gerade in der Komfortzone befindet oder in einer Opferhaltung. Denn Opferhaltung ist etwas, da können wir anderen mit auf den Keks gehen und wir können ganz viel Aufmerksamkeit bekommen, aber wir kommen irgendwie nicht in die Puschen. Ja. Und die Komfortzone ist halt etwas, da habe ich mich eingerichtet mit meinen Problemen und fühle mich da auch ganz wohl. Und mein Kopf sagt mir alle möglichen Dinge, warum es schwierig ist, aufzustehen. Und was denn alles passieren könnte, also du merkst, mentaler Bereich ist bei mir auch ein Riesenthema, ja. Mindset. Aber ich würde gerne zurückkommen auf die radikale Eigenverantwortung. Das bedeutet für mich, ich habe nicht das Problem, weil ich diese Eltern habe. Punkt. Meine Eltern sind nicht schuld. Es geht nicht darum, irgendwelche Taten gut zu heißen, sondern es geht um die Verantwortlichkeiten. Mhm. Wenn ich von dem Punkt komme, dass ich sage, meine Eltern sind nicht dafür verantwortlich, wie es mir jetzt in diesem Moment geht, bedeutet das auch, ich habe mir meine Eltern als Seele ausgesucht, bevor ich überhaupt gezeugt wurde, als ich hier in diese Inkarnation hineingegangen bin. Mhm. Es kommt natürlich das Ego um die Ecke und sagt, Ilka, da ist was schiefgelaufen. Da ist definitiv was schiefgelaufen. Hätte ich mir das aussuchen können, dann würde ich jetzt irgendwie mit einem Cocktail am Strand liegen und den Herrgott einen guten Mann sein lassen.
Ja.
Ja, da gebe ich dem Ego auch total recht, denn das hatte kein Mitspracherecht, als dieser Plan geschmiedet wurde. Das Ego existierte zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht. Und wenn das Ego das verstanden hat, dann sagt es dann ganz gerne, ja, aber Ilka, was habe ich denn dann für eine doofe Seele? Was hatten die sich für einen Quatsch ausgesucht, was ich denn in der Kindheit erlebe? Also da muss ja im Plan total was schiefgegangen sein. Das, was das Ego nicht weiß, ist, dass es Seelenabsprachen gibt.
Ja.
Dass wir uns mit Menschen treffen und wieder treffen, die wir aus früheren Inkarnationen kennen. Und dass diese Menschen, die wir in unserem Leben treffen, so wunderbar genial zu unserem Lebensplan passen, zu unseren Lernaufgaben, die wir in diesem Leben haben. Und das bedeutet für das Ego, runter vom Sofa, komm in eine Pushen. Du hast es eben schon gesagt, meine Aufstellungsarbeit nennt sich astrologische Symbolaufstellungen. Ich arbeite also mit Seelenanteilen. Das heißt, für mich ist die Seele nicht ein Ding, nicht ein Wesen, sondern sie setzt sich zusammen aus verschiedenen Archetypen, aus verschiedenen Anteilen, so wie der Regenbogen Farben hat. Der Regenbogen ist auch nur vollständig, wenn er alle Farben hat. Und C.G. Jung sprach früher schon von Archetypen der Seele. Mhm. So muss man sich das vorstellen. Also jeder Mensch von uns hat bestimmte Archetypen in sich. Der Krieger, die Liebende, den Helfer, den Retter, das Opfer, den Täter, logischerweise auch, ja. Und wenn wir von der Astrologie ausgehen, dann gibt es 12 Tierkreiszeichen. Und wir alle haben diese Tierkreiszeichen.
Ja.
Also wir kennen diese Arten beziehungsweise die Eigenschaften von den Tierkreiszeichen alle. Mhm. Unser persönliches Horoskop zeigt lediglich Gewichtungen. Das heißt, manche Zeichen sind weiter ausgebildet als andere, aber wir kennen halt alles. Und genauso ist es mit den Seelenanteilen auch. Wir haben die alle. Wir haben die ganzen Farben des Regenbogens, aber vielleicht strahlt heute das Blau ein wenig mehr und das Grün rutscht so ein bisschen nach hinten. Und genau mit dem Seelenanteil, der nach hinten gerutscht ist, mit dem arbeite ich in der Aufstellung. Mhm. Die stehen stellvertretend für Planeten in unserem Geburtshoroskop. Mhm. Und anhand dessen kann ich sehen, um welche Themen geht es. Das heißt, welche Blockaden gibt es möglicherweise? Und das können so Blockaden sein wie eine Tarnkappe oder wie ein Sündenbock-Syndrom, mhm, oder wie das Thema Fremdbestimmung oder Enttäuschung. All diese Dinge, die ich als Symbole hinstelle, vermeintliche Blockaden, waren irgendwann mal ein Schutz. Mhm. Dienten uns in der Kindheit, ja, also gerade so eine Tarnkappe, ich musste unsichtbar sein, weil sonst wäre es vielleicht problematisch geworden, weil ich vielleicht einen wütenden Vater oder eine wütende Mutter hatte. Mhm. Im Erwachsenenleben ist es aber so, ich brauche die Tarnkappe eigentlich nicht mehr. Ich habe bloß vergessen, sie auszuziehen. Und ich habe vergessen, dass ich dafür einen Tauschhandel eingegangen bin. Mhm. Ich habe meine Präsenz ausgelagert. Und in meiner Ausstellungsarbeit geht es darum, dass wir uns die Blockaden anschauen und die Potenziale im Rahmen dieses Seminars wieder zu uns nehmen. Das heißt, wir lösen die Blockade auf und automatisch macht die Blüte wusch und wir entfalten uns. Und ich bekomme wieder Kontakt zu meinem Seelenanteil. Und was dann alles möglich ist, brauche ich, glaube ich, dir auch als Aufstellungsleiterin nicht erzählen. Es ist immer wieder eine Freude, in verschiedenen Arten Aufstellungen zu leiten. Was da alles möglich ist, ist großartig.
Ja, das heißt aber, dass bei dir also die Grundlage für die Aufstellung dann immer das Geburtshoroskop ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ganz genau. Mhm. Ich bin keine Astrologin. Ich mache keine Prognosen und keine großartigen Vorhersagen. Aber ich beschäftige mich mit dem Geburtshoroskop meiner Klienten. Das, mhm, heißt, die geben mir vorab ihre Geburtsdaten, Ort, Zeit und Datum. Wer die Zeit nicht hat, kann diese beim Standesamt nachfragen. Seit 1889 in Deutschland sind die Uhrzeiten beim Standesamt vermerkt. Die Standesämter geben das auch raus, aber nur immer demjenigen, dem die Geburtszeit gehört. Also ich kann jetzt nicht für meinen Mann anrufen und sagen, ich wüsste jetzt ganz gern mal seine Uhrzeit. Das ist Datenschutz, das geht nicht. So, und anhand dessen sehe ich halt, wie standen die Planeten und Tierkreiszeichen zum Zeitpunkt der Geburt. Und das gibt mir so eine Blaupause über das ganze Leben. Mhm. Und deshalb kann ich so sehr zielgerichtet auf die Blockade gehen.
Ja.
Das ist etwas, was noch nicht ganz so bekannt ist, obwohl ich schon seit Jahrzehnten, also Jahrzehnten nicht, aber seit 15 Jahren ausbilde, ist es noch nicht so weit verbreitet.
Mhm. Was bedeutet es denn für dich, ein freies und selbstbestimmtes Leben zu leben?
Ein freies und selbstbestimmtes Leben zu leben bedeutet für mich, Punkt eins, dass ich erkenne, dass für all das, was in meinem Leben passiert, ich verantwortlich bin.
Mhm.
Ich werde frei, indem ich mir bewusst mache, der Arschengel, der mir vielleicht begegnet, hat etwas mit mir zu tun.
Mhm.
Ja? Der triggert etwas bei mir, einen Schatten, ein Thema, was noch ungelöst ist. Und vielleicht kann ich diesem Menschen nicht auf die Pelle gucken, aber ich kann, wenn ich bewusst lebe, sagen, okay, der ist dafür da, damit ich etwas in mir erkenne, damit ich etwas in mir löse. Und wenn mir klar wird, dass alle Menschen, die mir begegnen, ein Riesengeschenk für mich sind, dann bin ich frei in dem Moment.
Mhm.
Ja, und die Selbstbestimmung ist das, wo ich dann sage, okay, ich gucke hin in meiner Geschwindigkeit und ich suche mir den Weg, der für mich passt. Und ich lasse mir da nichts vorschreiben. Ich versuche das immer, Menschen zu erklären, die mit Spiegel und Schatten noch nie was zu tun hatten.
Ja.
Stell dir vor, du betrittst einen Raum mit 10 dir wildfremden Menschen. Vielleicht auf der Arbeit in einem Meeting. Du betrittst den Raum. Du atmest einmal durch, schaust in die Runde und dann passiert ja schon was. Dann ist ja schon eine Energie da und du weißt sofort, okay, der ist mir angenehm oder der ist mir nicht so angenehm. Der ist sympathisch und den möchtest du vielleicht nicht so gerne mit dir in einem Konflikt haben. Was da geschieht, ist, du kommst in einen Raum rein und all diese Menschen sind erstmal weiße Leinwände.
Mhm.
Da passiert erstmal noch nichts. Die haben noch kein Wort gesagt, die gucken dich vielleicht nur an. Und wir alle haben auf Herzhöhe wie so eine Art Tageslichtprojektor. Kennst du noch einen Tageslichtprojektor von
ja.
Früher? Ja. Also mit dem Beamer kann man das schlecht erklären, aber Tageslichtprojektoren, da sind ja so Folien drauf, die an die Wand geschmissen werden. So, und auf Herzhöhe haben wir so einen Herzprojektor. Und wenn wir auf wildfremde Menschen treffen, dann beginnt der sofort zu arbeiten und wirft seine Geschichte überall auf die jeweilige Leinwand. Und dann passiert da automatisch was. Die weiße Wand wird bunt und da entsteht ein Film drauf. Und die Menschen haben immer noch nichts gesagt, wohlgemerkt. Auf meinem Tageslichtprojektor liegen Folien mit unseren, also mit meinen persönlichen Wünschen, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Ängsten, mit meinen Zielen, mit meinen Erlebnissen. Und die projiziere ich nach außen. Und wenn meine weißen Leinwände dann irgendwann anfangen zu sprechen, dann wird es noch verknubbelter. Und dann kommen meine Themen so richtig raus. Und es ist wirklich sehr spannend, denn schlussendlich ist unser ganzes Leben Aufstellungsarbeit. Wir machen das schon als Kinder. Egal, ob wir mit Barbie oder Playmobil oder Autos oder Teddybären oder Monchichis gab es damals gespielt haben, wir haben immer Aufstellungsarbeit gemacht. Wir haben nachgespielt, wie es in unserer Familie war. Wir haben uns in Märchen versunken und mhm. haben unsere Fantasie spielen lassen. Wir haben Konflikte dort mitgelöst. Ja? Und genauso ist es in unserem Erwachsenenalter auch. Wir machen die ganze Zeit mit Kollegen, Chefs, dem Nachbarn, Aufstellungsarbeit. Und es liegt an uns, ob wir es lernen oder nicht. Also ob wir uns bewegen, ob wir uns entwickeln, ob wir bewusst damit umgehen oder nicht. Aber sobald ich anfange, an mir zu arbeiten, entlaste ich die Menschen im Außen, die meine Stellvertreter sind. Und sie dürfen sich zu dem entwickeln, der sie wirklich sind. Denn was man nie vergessen darf, wenn wir einen Menschen sehen, wenn ich dich jetzt sehe, dann sehe ich den Teil, der zu mir passt. Aber ich sehe nicht das Universum in dir, das kann ich gar nicht.
Ja.
Sondern ich sehe nur dich und das, was zu mir passt, im Guten wie im Negativen. Ja, und in unserer Beziehung hier gerade, in unserem Interview hier gerade, ist mir überhaupt nicht klar, was du vielleicht für Probleme hast oder welche Freunde du hast, welche Wünsche und Träume du hast, gar nicht. Das heißt, ich sehe nicht dein Universum. Ich sehe nur das, was zu mir passt. Das ist Spiegelung, Projektion, Schatten, alles, was dazugehört.
Für manche Menschen ist es ja immer noch völlig neu. Das alles, was mir passiert, was mit mir zu tun hat. Du arbeitest ja auch viel mit Mindset. Hast du da irgendwie einen Tipp? Wie kann man denn, wenn es jetzt wirklich ein neuer Gedanke ist, wie kann man denn da so langsam reinwachsen?
Also ich glaube, es ist wirklich ganz gut, wenn man da tatsächlich entweder so Online-Kurse belegt, wo es um Mindset geht, oder auch sich Bücher zulegt, wo Perspektivwechsel angeboten werden. Das ist etwas, als ich damals Versicherungskauffrau war, vor anderes Leben, also vor sehr langer Zeit, da war das auch, das war faszinierend und ich habe immer nur gedacht, wow, okay, sowas gibt's, aber das betrifft bestimmt nicht mich, garantiert nicht. Und da wächst man irgendwann rein. Mhm. Eine Klientin von mir hat es mal so schön gesagt und hat gesagt, weißt du, Ilka, hätte ich gewusst, was es bedeutet, den bewussten Weg zu gehen. Ich weiß nicht, ob ich ihn eingeschlagen hätte. Und jetzt gibt es kein Zurück mehr, weil ich kann das ganze Wissen nicht mehr vergessen. Mhm. Und ich bin die ganze Zeit reflektiert, auch gerade wenn man Kinder hat. Man denkt dann ganz anders über die Dinge nach. Und das macht natürlich etwas mit einem. Meine Eingangserklärung zur Eigenverantwortung, ich habe nicht das Problem, weil ich diese Eltern habe, sondern ich habe mir diese Eltern ausgesucht, weil das am optimalsten zu meiner Lebensaufgabe passt. Das hat schon so manch einen meiner Seminarteilnehmer in Stücke gerissen, tatsächlich, die dann gesagt haben, du reißt hier gerade mein Weltbild ein. Ja, aber nur so geht es. Also wenn ich mir bewusst mache, dass ich vielleicht eine ganz schlimme Kindheit hatte, dass ich dort etwas erlebt habe von Vernachlässigung, Verletzung, von vielleicht noch schlimmeren Dingen.
Ja.
Und ich bin jetzt 30, 35, 50, wie auch immer. Und ich gebe dem immer noch Macht, dann bin ich abhängig. Ja. Wenn ich mich heute als Opfer hinstelle und sage, das ist, weil meine Eltern so waren, dann gebe ich denen Macht über mich. Immer noch. Und die sind vielleicht schon verstorben. Ja. Ich sollte mir klar machen, ich habe alles, was ich brauche in mir. Alles. Und ich darf aufstehen und sagen, ihr habt ab heute keine Macht mehr über mich. Ich bin für mein Leben selbst verantwortlich. Ich bin dafür verantwortlich, wie es mir heute geht. Und im Gegenteil, es ist mir ein Ansporn, etwas daraus zu machen. Weil diese Erfahrungen habe ich nicht zufällig gemacht. Und diese Erfahrungen können sehr wichtig sein für andere Menschen, denen ich begegne. Manchmal ist es nur ein Satz, den man sagt. Und es macht auf einmal Wusch im System des anderen. Ist doch wunderbar. Also beschäftige dich mit diesen Dingen. Und ich glaube, der wichtigste Tipp ist, wenn du im Moment etwas noch nicht annehmen kannst, von dem, was Eigenverantwortung bedeutet, von dem, was Mindset, Perspektivwechsel bedeutet, ist das total okay. Weil du darfst morgen anderer Überzeugung sein. Also sei lieb mit dir, sei gnädig und nachsichtig mit dir. Das ist Wachstum und Wachstum bedeutet Veränderung.
Machst du die Erfahrung, dass Menschen mit anderen Themen zu dir kommen zum Aufstellen als jetzt bei anderen Menschen?
Bei mir ist es so, bei meiner Aufstellungsarbeit geht es darum, nicht sich ein Thema anzugucken, sondern das Leben, wie es jetzt gerade ist. Mhm. Das heißt, wenn ein Mensch bei mir eine Aufstellung bucht, dann frage ich im Vorhinein, was sind deine Anliegen? Und manche kennen das halt aus dem systemischen Stellen, dass sie sagen, ja, bei mir geht es um Beruf. und es reicht erstmal. Mhm. Und bei mir geht es um Partnerschaft und das reicht erstmal. Und ich bitte dann immer, schreib alles auf. Schreib alles auf. Ja, ich habe vielleicht 5 Kilo zu viel, mein Nachbar ist doof, ich suche einen neuen Job, mit den Finanzen klappt es nicht und meine Kinder nerven mich. Also alles mit reinbringen. Denn bei mir ist es so, dass ich sage, die Themen, die sich jetzt gerade bei dir im Leben zeigen, also diese 5, 6 Anliegen, stell dir vor, das sind Pusteblumen, das sind Löwenzahnblumen. Und dann ist hier eine und da ist eine und da ist eine. Wenn du aber zur Wurzel gehst, stellst du fest, dass dieses große Büschel eine fette Wurzel in der Tiefe hat. Das heißt, wir können nicht nur ein Thema lösen, einen Strang lösen, sondern wir können gleich viele miteinander lösen. Denn unsere Seele schickt uns am Anfang, wenn wir in einer Sackgasse sind oder wenn wir uns nicht weiterentwickeln, dann schickt die uns erstmal eine Pusteblume. Also eine Verwirklichungsebene und sagt, Mensch, guck hin. Und es gibt Menschen, die haben eine super gute Intuition und die handeln automatisch gleich richtig. Die brauchen keine Aufstellung, die brauchen kein Coaching. Die wissen innerlich, oh, da kommt gerade was vom Leben und die verändern was. Aber viele Menschen haben leider auch verlernt oder gar nicht erst gelernt, auf ihre Intuition zu hören. Mhm. Und dann braucht es vielleicht mehr Pusteblumen. Mhm. Die erste Pusteblume ist vielleicht ein Kollege, der nicht so toll ist, den ignoriere ich weg. Die zweite Blume ist dann möglicherweise ein Finanzproblem. Kann ja sein. Und dann fragen wir vielleicht unsere Eltern, kannst du mir einen kleinen Kredit geben oder so? Wir versuchen eine andere Lösung, also dann nicht, worum es geht. Und irgendwann sagt die Seele, okay, dann schicke ich dir jetzt noch im Beziehungsbereich was und wenn du es dann immer noch nicht lernst, dann ist dein Körper dran. Mhm. Weil spätestens, wenn im Körper was passiert, dann werden wir Menschen schnell. Ja. Dann kommen wir hin. Ja? Und so ist es ganz oft so, dass zu mir Menschen kommen, die schon einiges ausprobiert haben. Also die sind oft nicht ganz so unbeleckt. Ja? Und die schon auch Ahnung haben von Aufstellungsarbeit oder von anderer spiritueller Arbeit, in welcher Form auch immer. Ja. Oder sie haben mein Buch gelesen tatsächlich. Ich habe irgendwann gesagt, also über diese Arbeit gibt es nichts zu lesen.
Ja.
Über Familienaufstellungen, verschiedene Aufstellungsarbeiten, ganz viel. Aber dieses Spezielle, was ich mache, wo es um die Seele und Eigenverantwortung geht, da gibt es halt nichts. Und meine Klienten oder zukünftigen Klienten sagten halt immer wieder, kann ich das irgendwo lesen? Ja, auf meiner Homepage. Nee, so ein Buch. Mhm. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt und habe dann ein Date mit der Seele geschrieben. Und das war ein ordentlicher Prozess, hat 3 Jahre gedauert. Und ich musste dann erfahren, dass einige Menschen es tatsächlich schaffen, das in 3 Tagen zu lesen.
Tatsächlich?
Ja, da war ich ein bisschen platt, 400 Seiten in 3 Tagen. Ja. Also wo ich 3 Jahre dran geschrieben habe. Mhm. Aber das sind halt so die Prozesse, gerade wenn es so das erste Buch ist. Das ist natürlich schon dann auch eine Herausforderung.
Mhm.
Ja, also ich glaube, es sind ganz normale Menschen wie du und ich, die manchmal einfach ein bisschen mehr schon ausprobiert haben, mhm. die kommen dann zu mir.
Mhm. Okay, welche Rolle spielt denn das innere Kind in deiner Arbeit?
Das spielt so eine große Rolle, dass ich es inzwischen in der Aufstellungsarbeit tatsächlich auch ausgelagert habe, in Anführungsstrichen. Mhm. Die astrologischen Symbolaufstellungen sind so ein breites Feld an Möglichkeiten und Ursachen, wo wir Potenziale ausgelagert haben, dass auch bei den astrologischen Symbolaufstellungen das innere Kind auftauchen kann. Es können frühere Leben auftauchen, es kann der verlorene Zwilling auftauchen, es können verstorbene Ahnen auftauchen, wo wir vielleicht noch eine Botschaft zu übermitteln haben, also so eine Art Jenseitskontakt im Rahmen einer Aufstellung.
Ja.
Und ich habe dann im Lauf der Zeit 3 Bereiche nochmal spezialisiert. Da ist einmal das innere Kind. Also ich mache spezielle Aufstellungen fürs innere Kind, so wie du das auch machst. Die Erfahrung dabei ist, wir unterschätzen manchmal unsere inneren Kinder. Die sind gar nicht so verletzt, wie wir denken, sondern die sind mega Potenzial, was wir vergessen haben anzuzapfen, in Anführungsstrichen, im positivsten Sinne. Dann habe ich ausgelagert bzw. spezialisiert die Karma-Aufstellungen.
Mhm.
Das ist eine Kombinationen zwischen Rückführungsarbeit und Aufstellungsarbeit, auch mega spannend. Da kommen natürlich ganz tolle Geschichten auch immer bei raus. Also Menschen, die historische Geschichten lieben und so Denver, Clan und Dallas in früheren Leben, haben wir da reichlich.
Okay.
Und das, was jetzt noch verhältnismäßig frisch ist, was ich seit 2 Jahren anbiete, sind die Dualseelenaufstellungen. Mhm. Da könnte man auch fast Liebeskummeraufstellungen zu sagen, um herauszufinden, ist dieser Liebespartner oder dieser Wunschpartner, dem ich da begegnet bin, wirklich eine Dualseele oder welche Verstrickung haben wir miteinander? Also es entwickelt sich immer weiter, wenn man energetisch arbeitet und so wissbegierig ist, wie ich das immer bin, dann ist auf einmal dein Repertoire so mega, so in alle Richtungen. Ja. Und das innere Kind, nachdem du mich gerade gefragt hast, ist für mich wirklich eine Ressource. Mhm. Eine Ressource. Wir sagen ganz oft, das innere Kind muss geheilt werden oder ist verletzt. Meine Erfahrung ist, nee, wenn es verletzt ist, traurig oder sauer, dann ist es ganz oft traurig, sauer oder verletzt wegen uns als Erwachsenen. Ja, weil das innere Kind sagt, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Ja, wo ist deine Leichtigkeit hin? Wo ist deine Problemlösung hin? Du fokussierst dich aufs Problem und nicht auf die Lösung. Mhm. Nimm doch meine Leichtigkeit, nimm doch meine Stärke. Mir geht's gut, ich bin da. Mach's dir nicht so schwer. Das ist meine persönliche Erfahrung.
Aber nicht immer, oder?
Ich würde mal sagen, in 80% der Fälle. Mhm. Ja, und die 20% sind ganz oft so, dass das innere Kind ein bisschen ungeduldig mit uns Erwachsenen ist. Mhm. Also ich habe es selten erlebt, dass da wirklich eine Verletzung aus der Kindheit geheilt werden musste.
Okay.
Also ich kann es nur aus meiner Praxis sagen, denn wir erzählen uns als Erwachsene ganz oft Geschichten über etwas, was vielleicht gewesen sein muss, um eine Erklärung zu haben. Mhm. Ich rutsche noch mal gerade in den Mindset-Bereich. Ja, ja. Mhm. Unser Gehirn hasst unvollständige Geschichten. Mhm. Oder Geschichten, wofür wir keine Erklärung haben.
Ja.
Und wenn wir niemanden fragen können oder wenn wir eine für uns nicht zufriedenstellende Erklärung bekommen, dann fängt unser Gehirn an zu arbeiten vor dem Hintergrund, ich muss unbedingt diese Geschichte abschließen, weil sonst habe ich einen Wahnsinns-Energieaufwand. Dann beschäftigt sich das hier hinten immer damit.
Ja.
Also der Gerald Hüther, mit dem du auch gesprochen hast, der wird da auch was zu sagen können. Das Gehirn mag keine unvollständigen Geschichten. Mhm. Das heißt, wir erfinden uns Dinge dazu. Und ich hatte vor einiger Zeit eine innere Kindaufstellung, das war sehr spannend. Da sagte nämlich der Aufsteller, im Vorfeld, meine Eltern haben mich angebunden. Ich wurde ganz oft angebunden, Geschirr umgelegt, angebunden. Mhm. Im Bett wurde ich festgebunden. Und als dann der Stellvertreter für das innere Kind kam, und ich arbeite immer verdeckt, das heißt, ich sage anfangs den Menschen nicht, für wen oder was sie stehen, damit sie nicht im Kopf sind, damit sie nur fühlen können. Ich holte also den Stellvertreter rein, wo ich wusste, der steht fürs innere Kind, aber sonst niemand anderes. Und der sprang von seinem Sitz aus und auf und machte einen riesen Hops in die Mitte des Kreises und sagte, tada, ich bin da. Und ich muss hier mal was erklären. Wir sind angebunden worden, weil unsere Eltern nicht mehr wussten, wie sie sonst Schlaf finden sollten. Wir waren so große Ausbrecherkönige, wir sind denen so richtig auf den Senkel gegangen. Uns ging es gut damit. Also das, was er als Anbinden oder Festbinden sich erzählt hatte im Kopf, war tatsächlich so ein Strampelschlafsack, den es früher gab. Mhm. Es war ein Gitterbettchen, aber er ist nie irgendwie gefesselt worden oder so etwas, sondern sein Gehirn hat ihm das irgendwann erzählt. Das muss ja die Erklärung sein, warum ich heute mit Hyperaktivität zu tun habe.
Ah, okay.
Nee, war es nicht. War es überhaupt nicht. Die Eltern liefen auf dem Zahnfleisch, weil die so ein aktives Kind hatten und wussten überhaupt nicht, wie kriegen wir den denn mal ruhig?
Ja.
Und das ist mit ganz viel Überwindung haben die Eltern das gemacht, dass sie gesagt haben, unser Kind muss doch mal schlafen. Mhm. Der hatte ein ganz, ganz wenig Schlafbedürfnis. Und das Spannende in dieser Ausstellung war, er konnte wirklich nochmal Frieden mit dieser Geschichte machen. Mhm. Und da arbeitet gerade ganz viel mit der Wahrheit, die da eigentlich war. Mhm. Ja, das war ein kleiner Ausflug nochmal ins Mindset.
Ja, super spannend.
Ja.
Du hast ja vorhin auch von der Intuition gesprochen. Wie können wir die denn schulen?
Ja, Intuition ist etwas, was wir alle haben. Erstmal Punkt. Ja, es gibt keinen, der keine Intuition hat. Intuition sind manchmal so kleine Dinge schon. Mhm. Also du denkst den ganzen Tag an eine gute Freundin und dann bist du zu Hause und die ruft dich an. Mhm. Das ist Intuition. Die hat nämlich auch den ganzen Tag an dich gedacht. Das heißt, wir sind miteinander verbunden. So, und deine Intuition kannst du mit ganz simplen Dingen schulen. Wenn du zum Beispiel an einem Bahnübergang mit dem Auto warten musst, Schranken sind runter, dann spür mal rein. Also mach ein Ratespiel. Kommt der Zug von rechts oder kommt der von links? Was sagt mein Gefühl?
Mhm.
So kannst du anfangen, mit ganz kleinen, einfachen Dingen deine Intuition zu schulen. Und ganz wichtig, dein Körper gibt dir auch immer Signale. Also wenn du in eine Situation kommst, wo sich dir die Nackenhaare aufstellen, dann streichel sie nicht runter, sondern nimm das ernst.
Ja.
Wenn sich deine Nackenhaare aufstellen, nimm das ernst. Da passiert gerade etwas, was vielleicht gefährlich oder nicht gesund für dich ist.
Mhm.
Und sei achtsam. Und wenn du mit jemandem sprichst und du hast auf einmal Gänsehaut. Zu Gänsehaut sage ich immer, das ist der Erkenntnisschauer.
Mhm.
Ja, Gänsehaut heißt, ich sage gerade etwas, was stimmt. Und dann sollte ich mir einen kurzen Moment Zeit nehmen, wenn diese Gänsehaut kommt. Ich bin vielleicht im Gespräch mit einer guten Freundin und sage etwas, was für sie vielleicht eine Erkenntnis ist, aber auch für mich eine Erkenntnis ist und ich habe Gänsehaut. Dann nimm dir einen kurzen Moment und bekräftige das für dich nochmal.
Mhm.
Sag ruhig, boah, ich habe gerade voll Gänsehaut, da muss was Wahres dran sein. So fängst du an, dir selbst zu glauben. Und so kannst du in ganz kleinen alltäglichen Übungen deiner Intuition folgen. Da musst du nicht gleich große Kurse belegen. Du darfst das gerne im Alltag machen.
Ja.
Ja.
Welchen Einfluss haben denn die Aufstellungen oder grundsätzlich dieses an sich Arbeiten auf die Lebensfreude und die Lebensenergie?
Also ein Riesenanteil. Also jeder, der Aufstellungen leitet, der weiß, was Aufstellungen bewirken. Und zwar nicht nur für den Tag, sondern wirklich nachhaltig.
Mhm.
Menschen, die bei mir eine Aufstellung machen, denen sage ich immer, gönn dir 6 Monate Aufstellungspause. Du brauchst die nächsten 6 Monate keine eigene Aufstellung mehr. Du kannst als Stellvertreter wiederkommen, du kannst jede andere energetische Arbeit machen, aber bitte nimm dir diese 6 Monate Zeit, denn unser Unterbewusstsein, unsere Seele, da hat es gerade so ein großes Durchatmen gegeben.
Mhm.
Und die Realität muss erstmal hinterherkommen. Wir sind in einer grobstofflichen Welt. Die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, müssen erstmal damit klarkommen, dass wir uns gerade verändern. Ja, diese ganzen Gegebenheiten mit Gesetz der Anziehung, mit meinem Job, mit meinen Finanzen und. All das gerät in Bewegung und das braucht ein bisschen. In der heutigen Zeit, ich bin ja nun seit 20 Jahren schon in dem Bereich tätig. In der heutigen Zeit ist es so, es geht alles viel schneller.
Mhm.
Also da, wo wir vor 20 Jahren wirklich ein halbes Jahr brauchten, ist heute schon nach 6 Tagen passierte auf einmal Attacke. Das ist wirklich sehr nachhaltig und sehr intensiv, was da passiert. Natürlich gibt es auch so manche Themen, das sind so Themen, die bringen dich in Arbeit, damit du hinguckst und erstmal andere Themen löst.
Mhm.
Beispiel, was ich immer wieder feststelle, es kommen zu mir Menschen, die sagen, ich habe ein Thema mit Übergewicht, auch nicht gerade wenig. Ich möchte das gerne aufstellen. Und die Erwartungshaltung ist, da ich ja das zum Thema mache, ist das in 6 Monaten
durch.
Geschichte durch. So ist es nicht. Denn ganz oft ist es so, wir haben eine Achillesferse, ein bestimmtes Thema, was uns ins Laufen bringt. Das kann der Körper sein, das kann die Partnerschaft sein, das kann unser Kind sein, was auch immer. Und das ist dafür da, damit wir uns Schicht für Schicht die Dinge angucken. Ja. Und so kann es sein, dass jemand mit Übergewicht kommt und nach 6 Monaten sagt derjenige, weißt du, ich habe keinen Gramm abgenommen, aber ich habe einen neuen Job, ich habe ein ganz anderes Körpergefühl und innerlich bin ich viel glücklicher. Ich komme dann nochmal zum Aufstellen. Ist ja okay. Wenn es hilft, ist ja gut.
Ja.
Ja. Und von daher, ich beobachte das auch bei Stellvertretern ganz oft. Die Stellvertreter stehen ja nie zufällig in einer Rolle. Ja, auch wenn sie ihr eigenes Thema nicht aufstellen, wenn sie dann in Rollen hineinkommen, also in dieses Rollenspiel der Aufstellung, und sie stehen dann für ein Symbol oder sie stehen für die Liebe oder das Urvertrauen. Dann hat es immer auch was mit ihnen zu tun. Entweder kennen sie das Thema oder sie kennen die Interaktion, die da gerade im Raum passiert, mit Vorwürfen oder Abweisung oder total verliebt sein, was auch immer. Und die gehen auch nach so einem Tag erleichtert raus und sagen, ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist, aber das war cool und ich glaube, ich komme noch mal wieder. Das ist das Schöne dabei.
Ja. Was würdest du denn sagen, woran das liegt? Du hast ja gerade gesagt, dass sich das in den letzten 20 Jahren so wahnsinnig verändert hat und so viel schneller geht. Woran liegt es denn und wie nimmst du denn überhaupt die aktuelle Zeitqualität wahr?
Okay, also ich habe ja schon gesagt, ich bin kein Astrologe. Das kann ich an Planeten nicht festmachen. Da gibt's andere Profis. Aber das, was so in meiner Wahrnehmung ist, also wir dürfen ja nicht vergessen, schon allein Aufstellungsarbeit ist seit den 70er Jahren, seit Hellinger, seit Satir populär. Und ja, es wird 50, 55 Jahre schon damit gearbeitet. Das Verständnis ist einfach viel mehr da. Und wenn du jetzt beobachtest, in Amerika zum Beispiel, wenn du da sagst, ich gehe nicht zum Coach oder in die Therapie, dann gucken die dich komisch an und fragen dich, wer hilft dir denn? Wenn du aber hier in Deutschland sagst, ich habe einen Coach, war es früher so, dass die einen doof angeguckt haben. Ja. Wie, wofür brauchst du das denn? Das ändert sich, weil immer mehr Menschen herausfinden, dass so eine Begleitung durch bestimmte Lebensphasen gut ist. Und es muss nicht unbedingt immer eine Psychotherapie sein. Das muss nicht immer der Psychologe sein. Der Coach ist halt dafür da, dass wir uns angucken, was ist jetzt gerade los und was sind die nächsten Handlungsstrategien. Also gar nicht in die Therapie, sondern zu gucken, was kann ich jetzt tun.
Ja.
Und ich glaube, zum einen hat sich das viel mehr etabliert. Zum anderen sind die Menschen viel offener geworden gegenüber Energiearbeit. Und die letzten Jahre haben natürlich auch dazu beigetragen, weil du kriegst ja, wenn du heute sagst, ich glaube, ich brauche mal ein Gespräch beim Psychotherapeuten, ja, dann wirst du auf die lange Bank geschoben. Die haben erstmal ein Jahr im Voraus Wartezeit.
Ja.
Und dann muss man sich irgendwann Alternativen suchen. Also ich glaube, es ist so die Summe von allem. Und ja, es gibt viele Menschen, die sagen, wir haben eine Schwingungserhöhung der Energie, wir gehen auf ein anderes Zeitalter zu. Das Wassermann-Zeitalter ist gerade im vollen Gange. Ja, auch das. Ich glaube, es ist so die Summe von allem. Und ich mag es, wenn es spirituelle Erklärungen gibt mit den Füßen auf der Erde.
Ja.
Das ist, glaube ich, das A und O, dass wir nicht abheben, sondern immer noch gut geerdet sind und sagen, okay, trotz allem, ich bin vielleicht erleuchtet, ich muss aber Wäsche waschen und Spülmaschine ausräumen, muss ich trotzdem.
Sehr schön.
Ja. Also ich mag einfach auch Humor und die Dinge auch leicht zu nehmen. Und unsere Seele mag das auch sehr gerne. Denn unsere Seele weiß, wie schwer wir uns das im Alltag machen, mit hier unserer Quatschbox, unserem Kopf, der uns immer irgendwelche Horrorszenarien erzählt, immer wieder erzählt, warum etwas nicht geht. Und dabei sagt die Seele die ganze Zeit, ich vertraue dir und ich gebe dir das, was du schaffen kannst.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dieses Vertrauen, dass immer das kommt, was man schaffen kann.
Richtig.
Ja.
Richtig. Und das, was ich in 20 Jahren Aufstellungsarbeit mit Seelenanteilen festgestellt habe, unsere Seele liebt uns immer. Ich habe nicht einen Seelenanteil gesehen, der zu seinem Mensch gesagt hätte, du bist aber doof. Sondern ganz im Gegenteil. Also ja, die Seele hat natürlich manchmal auch unter Blockaden zu leiden und sagt, boah, so wie es jetzt ist, finde ich es nicht schön.
Ja.
Und sagt aber dann zu Menschen, du musst was tun.
Ja.
Ja, damit ich wieder dir helfen kann, damit ich dir wieder den Schwung geben kann, damit ich dich wieder unterstützen kann. Komm aus diesem Kreisverkehr raus, komm aus diesem Käfig raus. Du, Mensch, musst dich dafür entscheiden. Mhm. Unsere Seele liebt uns immer und unsere Seele gibt uns immer die Dinge, die wir leisten können. Immer.
Ja. Was ja auch ein ganz wichtiger Anteil immer ist in Aufstellungsarbeit und bei dir ist es bestimmt oder könnte ich mir vorstellen sogar noch mehr, dass man so an seine Talente und Potenziale auch rankommt.
Oh ja.
Magst du da noch was dazu sagen?
Ja, also ich stelle natürlich bei manchen Aufstellungen, wenn es nicht nur so darum geht, wo blockiert ist, sondern wie gehe ich weiter?
Ja.
Ich habe einen Hinweis im Horoskop für spirituelle Gaben, dann stelle ich gerne die Gabe hin.
Mhm.
Ja? Die Gabe ist für mich noch etwas anderes als Fähigkeiten.
Mhm.
Fähigkeiten ist etwas, was ich trainieren kann.
Ja.
Ja, wo ich ein Talent möglicherweise habe, was ich trainieren kann. Eine Gabe ist ein besonderes Geschenk.
Mhm.
Ein Geschenk, was ich auspacken kann und nutzen kann oder wo ich sagen kann, nee, das packe ich weg. Und ich habe es in meiner Praxis auch öfter mal mit noch sehr jungen Menschen, so zwischen 18 und 25 zu tun, die so gerade am Anfang stehen. Und ich bin immer so glücklich, wenn die schon so früh kommen. Ich wünschte, ich hätte damals in dem Alter schon die Idee gehabt, dass es überhaupt sowas gibt. Also mein Weg ging damals mit 29 los, so 28, 29, vorher noch nicht. Und bei denen ist es ganz oft so, dass ich die Gabe hinstelle. Also da entwickelt sich auch ganz oft etwas, wo es dann um Gaben geht wie Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit, Hellhörigkeit oder auch Erfindergeist, ja, also die wirklich sehr innovative Ideen haben. Also ich habe schon Menschen begleitet, die im Recycling inzwischen ganz große Fortschritte gemacht haben, die tolle Ideen bezüglich alternativer Energien hatten und die auch wirklich umsetzen. Das ist bombastisch. Und das ist etwas, das ist wie ein Geschenk. Und ich kann das auspacken, wie gesagt, oder ich kann es ignorieren. Nur in der Aufstellungsarbeit geht das nicht mehr. Ignorieren ist da nicht mehr drin.
Ja. Da muss man es dann wirklich sich anschauen, ja.
Ja. Und Intuition, weil dieser Begriff ja auch schon gefallen ist, ja. Intuition hat weder was mit Gabe noch mit Fähigkeiten zu tun, sondern das ist etwas, was immer da ist. Das hat jeder Mensch. Das ist natürlich gegeben. So wie wir tasten können, so wie wir sehen können, so wie wir schmecken und hören können und riechen können, ist es genauso ein Sinn, der uns direkt mit in die Wiege gelegt wurde, aber ganz oft dann abtrainiert wird.
Ja.
Ja. Vera Birkenbiel hat es mal so schön in einem ihrer Vorträge gesagt, der Mensch kommt ganz groß und vollständig auf die Welt. Und wenn er erwachsen ist, dann ist er klein. Und muss seine Potenziale sich überhaupt erst wieder zurückholen.
Ja.
Ihm ist nämlich was dazwischen gekommen und das nennt sich Erziehung.
Mhm.
Ja. Also gut gemeint ist nicht immer gut gemacht.
Ja.
Da finde ich das sehr schön, dass viele Eltern heutzutage, gerade die sich so ein bisschen mit Spiritualität und Mindset beschäftigen, das wirklich jetzt schon auch an ihre Kinder weitergeben.
Mhm.
Also ich sehe das wirklich sehr positiv. Da tut sich eine ganze Menge. Und ähnlich wie mit der Zeitqualität, es hängt mit der großen Masse zusammen. Also es hängt mit der großen Zahl zusammen. Wenn eine bestimmte Anzahl von Menschen Dinge für selbstverständlich hält, dann ist das wie so ein Lauffeuer und dann ist es auf einmal für jeden verständlich und für jeden klar.
Was würdest du denn sagen, wie komme ich denn so an meine Essenz? Also verstehst du, was ich meine? Wie kann ich denn so meine Essenz leben? Das, womit meine Seele, dieser Auftrag, mit dem meine Seele hierher gekommen ist oder die Aufgabe?
Meinst du den Sinn des Lebens? Meinst du das mit Essenz oder Berufung?
Ja.
Ja, also ich bin bei Begrifflichkeiten immer ziemlich vorsichtig. Mhm. Wenn ich Essenz höre, dann ist es eher so das, was ich mit meiner Seele verbinde. Also wann bin ich pur? Wann bin ich ich? Und das hängt eher weniger damit zusammen, was ich aktiv tue, sondern eher, ob ich mir und meinem Sein vertraue. Wenn du Essenz verknüpfst mit, was ist mein Lebensplan? Was ist der Sinn meines Lebens? Was ist meine Berufung? Dann kann ich sagen, du entscheidest das. Du entscheidest, was der Sinn deines Lebens ist. Du entscheidest, was deine Berufung ist. Berufung ist nicht immer automatisch der Sinn deines Lebens. Ich fühle mich zum Beispiel sehr berufen, Menschen zu helfen, auch neue Blickwinkel zu bekommen. Ich fühle mich sehr berufen, diese Arbeit zu machen, die ich machen darf. Das ist meine Berufung. Aber der Sinn meines Lebens ist etwas ganz Persönliches. Mhm. Meine persönliche Weiterentwicklung. Du kannst ganz salopp sagen, jeder von uns möchte vielleicht die beste Version seiner selbst werden. Ja. Das ist der Sinn unseres Lebens. Und das kannst du dann natürlich individuell verfeinern. Also möchte ich ein liebender Mensch werden? Möchte ich ein ehrlicher Mensch werden? Was bedeutet das in meinem Leben? Der Lebensplan oder der Seelenplan ist etwas, was vor unserer Zeugung so Pi mal Daumen schon festgelegt wird. Mhm. Und dabei ist es egal, welche Entscheidung du im Leben triffst, diese Aufgaben, die auf dem Lebensplan stehen, die unsere Seele sich überlegt hat, die werden wir so oder so irgendwann präsentiert bekommen. Ja, da sind alle Eventualitäten mit reingerechnet. Wann triffst du auf wen? Wie entscheidest du dich dann? Gehst du Weg A, B oder C? Und auf dem Weg triffst du dann aber auch immer auf deine Lernaufgaben. Mhm. Also für mich ist der Seelen- bzw. Lebensplan, das sind Lernaufgaben. Und manchmal kann man die als Einserschüler ganz schnell abarbeiten und manchmal muss man nachsitzen und manchmal braucht man auch noch mal eine Wiederholung. Ja.
Magst du noch ganz kurz so ein bisschen anreißen, was du ansonsten noch so anbietest?
Ja, also ich mache auch Rückführungsarbeit. Das heißt, inzwischen ist es so, dass ich mehr in den Ausbildungsbereich gehe. Ich habe eine ganz liebe Angestellte, meine liebe Kollegin Astrid, die übernimmt für mich die Einzeltermine. Ich bilde also aus in Reinkarnationstherapie und beschäftige mich also mit früheren Leben. Ganz spannende Sache, was man früher so gemacht hat. Und heute hängt man irgendwie in der Wiederholungsschleife, weil man es noch nicht so ganz kapiert hat. Aber es ist schön, wenn die Dinge einem im früheren Leben klar werden und es im Heute auf einmal leicht wird.
Ja.
Ich mache Coaching, auch Coaching-Ausbildungen logischerweise. Ich mache Seelenfeldlesungen. Das sind Lesungen im morphischen Feld. Ganz spannende Sache, wenn man nur als Kanal zur Verfügung steht für die geistige Welt und direkt Fragen beantworten kann. Es ist eine sehr intensive Arbeit für den Klienten, weil der muss sich erstmal die ganzen Fragen überlegen, was möchte ich denn gerne wissen. Für mich ist es einfach nur ein Durchlauf, ich brauche mir keine Gedanken machen, ich brauche einfach nur die Antworten durchgeben und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, die man da machen kann. Und ich bilde natürlich auch im Aufstellungsbereich aus. Mhm. Also ein sehr breites Feld. Und da wir ja einige Verhinderer hatten, in den letzten 3 Jahren bin ich natürlich auch auf den Online-Bereich zwangsläufig irgendwann ausgewichen und habe mich da auch mehr mit Mindset beschäftigt, habe Online-Kurse gegeben und gebe auch immer gerne zu den Rauhnächten einen Online-Kurs. Da haben wir uns auch kennengelernt. Ja, und so mache ich halt ganz vieles. Und wie man vielleicht jetzt auch mitbekommen hat, ich rede ganz gerne über die vielen Erkenntnisse und ich halte auch ganz gern Vorträge.
Ja, das stimmt. Also es gibt ja wirklich immer wieder bei Instagram, Facebook ganz tolle Vorträge von dir, die man sich auch im Nachhinein noch anschauen kann. Und die Rauhnachtsbegleitung kann ich wirklich, wirklich nur empfehlen. Die liebe ich sehr.
Sehr schön. Ich versuche es auch jedes Jahr so ein bisschen anders zu machen, ein bisschen anderen Schwerpunkt reinzubringen. Ich bin gespannt, was dieses Jahr kommt.
Ich auch. Ja, ich glaube, wir sind, das ist ein sehr rundes Gespräch geworden.
Das freut mich.
Gibt es noch irgendetwas, was du abschließend sagen möchtest?
Ja, also wenn du bis hierhin durchgehalten hast, ich glaube, die allerwichtigste Botschaft, die ich immer wieder vermitteln möchte, ist, deine Seele liebt dich. Du kannst nichts falsch machen, trau dich und deine Seele ist immer bei dir und sieh zu, dass du deine Lernerfahrungen machst, die du zu machen hast. Sei dir sicher, deine Seele liebt dich.
Total schön. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank auch an dich und an alle Zuhörer. Ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen.
Ich danke auch euch, dass ihr wieder dabei wart und wir sehen uns im nächsten Interview. Bis dann.